Weniger als 15 Sekunden, nachdem die Endeavour aus dem Warp-Raum gefallen und in den Orbit von Gamma Tauri 4 eingetreten war, piepten zwei Prioritätssignale im Kommsystem auf. Jeder Offizier auf der Brücke wollte als erster seinen Bericht abgeben. Das Durcheinander von Stimmen war nichts weiter als Lärm für Captain Etish Katami, die ihrem frisch gebackenen ersten Offizier Commander Catherine Staino einen Blick zuwarf. Es war ihre Aufgabe, auf der Brücke für so etwas wie Ordnung im Chaos zu sorgen. Staino reagierte auf den bittenden, freundlichen Blick des Captains mit einem beschämten Niederschlagen der Augen. Dann steckte sie Daumen und Zeigefinger in den Mund und stieß einen durchdringenden Pfiff aus. Auf der Brücke wurde es still. Katami schmunzelte. Ich wusste ja, dass sie singt, aber ich wusste nicht, dass sie auch sowas kann.
»Einer nach dem anderen«, sagte Staino, und ihr Zorn ließ ihren sonst gut verborgenen Südstaaten-Akzent durchscheinen.
Sie zeigte auf den Kommunikationsoffizier.
»Estrada, Bericht!«
Lieutenant Hector Estrada wirbelte in seinem Stuhl herum. »Signale der Priorität 1 von Vanguard und der Lovell. Vanguard ruft uns beide.«
»Beide auf den Schirm«, sagte Katami.
Estrada drehte sich zu seiner Konsole und legte einige Schalter um. Das Bild von Gamma Tauri 4 auf dem Hauptfenster blinkte und teilte sich. Links erschien Captain Okagawa von der USS Lovell und rechts Commodore Race.
»Captain«, sagte Katami zu Okagawa.
Dann nickte sie in Richtung Race und fügte hinzu.
»Commodore?«
»Captains«, antwortete Race. »Ich habe gerade Dr. Fischers forensischen Bericht über die heute getöteten Kolonisten erhalten. Die gute Nachricht ist, sie wurden nicht von den Klingonen umgebracht. Die schlechte Nachricht ist, dass sie nicht von den Klingonen getötet wurden.«
Katami verstand sofort. Die Shidai waren darin verwickelt. Die gleichen beinahe unüberwindlichen Wesen, die den vorigen kommandierenden Offizier der Endeavour und einige andere Sternflottenmitglieder auf Orion getötet hatten, waren nun auf Gamma Tauri 4.
»Wir haben ebenfalls Neuigkeiten«, meinte Captain Okagawa. »Unsere Leute sind nicht mehr auf dem Planeten, aber die Kolonisten wollen nicht gehen.«
»Wissen Sie denn, dass ein weiterer schwerer Kreuzer der Klingonen unterwegs ist?«, fragte Katami.
»Er wird in weniger als einer halben Stunde hier sein.«
Okagawa nickte.
»Das wissen Sie«, sagte er, »aber Sie tun, was auch immer Präsidentin Venuessa Ihnen sagt. Und sie sagt Ihnen, dass Sie nicht nachgeben sollen.«
»Wir müssen in dieser Sache behutsam vorgehen«, sagte Race. »Die Kolonisten müssen evakuiert werden, aber sie müssen freiwillig gehen. Und das bedeutet, wir müssen Jean über...«
Der Kommodore hielt inne, zog eine Grimasse und setzte erneut an.
»Und das bedeutet, wir müssen Präsidentin Venuessa überzeugen. Wir können sie nicht anlügen, aber geheime Informationen bleiben geheim. Comprende?«
»Verstanden, Sir«, erwiderte Katami. »Wie sieht Ihr Zeitplan aus?«
»Am liebsten gestern«, sagte Race. »Weg damit den Leuten, bevor die Hölle ausbricht. Vanguard Ende.«
Der Kanal von Sternenbasis 47 wurde schwarz. Estrada justierte das Bild so, dass Captain Okagawa jetzt überlebensgroß zu sehen war. Der grauhaarige Mann erinnerte Katami ein wenig an ihren Ehemann Kenji, einen Zivilisten, der auf Deneva zu Hause war und dort mit ihrer kleinen Tochter Parvin lebte. Sie sah auf den gepflegten, halbjapanischen Captain der Lovell und erkannte, dass er Heimweh in ihr auslöste.
»So, Captain«, meinte Okagawa jetzt mit der verhaltenen Höflichkeit eines Menschen, der eine tiefe Frustration zu verbergen suchte. »Haben Sie irgendeine Idee, wie man die Kolonisten von diesem Planeten runterbekommt, ohne sie zu erschießen?«
Katami lächelte bitter, als sie Okagawas grimmige Situationsanalyse hörte.
»So schwierig dürfte es eigentlich gar nicht sein, sie zu motivieren«, meinte sie. »Ich mache mir viel mehr Sorgen um die Logistik. Im besten Fall können wir nur 50% von ihnen mitnehmen, selbst wenn alle ihre Schiffe raumtauglich sind.
Ich habe überlegt, ob wir die Klingonen bitten könnten, die Kolonisten gefangen zu nehmen«, meinte Okagawa. »Aber ich denke nicht, dass sie mehr als 1500 von ihnen mitnehmen können. Das lässt immer noch über 4000 von ihnen übrig. Also hoffe ich, dass sie recht damit haben und man die Siedler überzeugen kann. Ja, oder besser, Venuessa.« Die Art, wie Okagawa den Namen betonte, ließ bei Katami den deutlichen Eindruck entstehen, dass es etwas über die Präsidentin zu wissen gab.
»Daniel«, meinte sie, »warum tut jeder so, als müsse man diese Frau wie ein rohes Ei behandeln?«
Er rollte mit den Augen.
»Sie meinen außer, dass sie Rays Ex-Frau und eine überaus fähige Empathin ist?«
Katami schwieg überrascht und ahmte dann Okagawas schiefes Grinsen nach.
»Das wird besser und besser, nicht wahr?« Und Sie sind schon volle 2 Minuten da, erwiderte Okagawa. Wir sind seit 5 Wochen hier. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Spaß wir schon hatten. Dann geht es wohl nicht, ohne ein wenig mit dem Finger zu drohen, meinte Katami. Ich hoffe, Sie vergeben mir, wenn ich jetzt dem Ganzen ein Ende mache. Sie drehte sich in ihrem Stuhl um und wandte sich an ihren Kommunikationsoffizier. Estrada, geben Sie mir Präsidentin Venuesa. Wir beenden das jetzt. Ihre Kolonie wird evakuiert und das ist mein letztes Wort.
Wir gehen nirgendwo hin, Captain, schnappte Jean Venuesa über den Subraumkanal Katami an. Und das ist unser letztes Wort.
Diese Diskussion fängt schon ganz falsch an, entschied Katami. Mach es nicht noch schlimmer.
Frau Präsidentin, sagte sie und bemühte sich dabei, einen höflichen Ton anzuschlagen. Sie müssen mittlerweile selbst bemerkt haben, dass ein zweiter klingonischer Kreuzer den Orbit erreicht hat.
Natürlich, und was für ein Glück deshalb für uns, dass Sie ebenfalls hier sind.
Wenn die Klingonen gegen Sie vorgehen, wird es nicht viel geben, das wir tun können, Frau Präsidentin. Zumindest nicht, bis Sie noch einmal überdacht haben, den Schutz der Föderation in Anspruch zu nehmen. Haben Sie das?
Venuesas falsche Höflichkeit überlagerte ihren Zorn.
Nun, das kommt darauf an, meinte sie mit einem ebenso falschen Lächeln. Könnten Sie oder Captain Okagawa mir im Gegenzug sagen, was die Sternenflotte die letzten 5 Wochen auf diesem Planeten zu suchen hatte?
Katami erlaubte sich einen kurzen Blick zur Wissenschaftsstation. Dort stand Lieutenant Steven Klisiewicz unter der blau leuchtenden Sensorhaube und erwiderte den Blick, ohne Zweifel neugierig darauf, was der Captain denn nun Präsidentin Venuesa antworten würde.
Unsere Leute haben ihre Kolonie unterstützt, Frau Präsidentin, sagte Katami schließlich. Aber wir wurden angewiesen, uns zurückzuziehen und einen Konflikt mit den Klingonen zu vermeiden. Es wäre absolut im Interesse ihrer Kolonie, wenn sie es uns gleich täten.
Ich verstehe nicht, wie es in unserem Sinne sein kann, den Klingonen nachzugeben, Captain. Bestenfalls belohnen wir sie damit dafür, dass sie unsere Leute kaltblütig umgebracht haben.
Ein plausibles Szenario auszuhecken, dass Venuesa überzeugen würde, ihre Kolonie zu räumen, ohne geheime Informationen preiszugeben, erwies sich als wesentlich schwieriger, als Katami erwartet hatte.
Es wäre wesentlich einfacher, wenn ich ihr sagen könnte, was sie da unten erwartet.
Sie seufzte.
Ich nehme nicht an, dass Sie einer Evakuierung zustimmen, wenn ich Sie einfach darum bitte, mir zu vertrauen, oder?
Nein, Captain, das würde ich nicht. Wenn die Klingonen unsere Kolonie übernehmen wollen, dann werden sie es nicht leicht haben. Wir sind bereit.
Das bezweifle ich ernsthaft, Frau Präsidentin, erwiderte Katami. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich werde mich wieder mit Ihnen in Verbindung setzen. Endeavor Ende.
Auf ein Nicken von Katami hin schloss Estrada den Kanal. Das Bild auf dem Schirm schaltete wieder zu der oberen Hemisphäre von Gamma Tauri 4, der Lovell und den beiden Klingonenkreuzern um.
Klisiewicz, Status der Messungen der Shedai-Energie auf dem Planeten?
Stetig ansteigend, Captain. Wenn Sie sich auf dem gleichen Niveau entladen, das wir auch auf Orion gesehen haben, dann sind Sie in 20 Minuten feuerbereit.
Er rejustierte seine Kontrollen und fügte hinzu, aber die Energieknotenpunkte haben noch kein Ziel anvisiert. Katami beobachtete, wie die beiden Klingonenkreuzer sich in eine Position begaben, von der aus sie ihre Ziele ins Kreuzfeuer nehmen konnten. Sie fragte sich, ob wohl die Klingonen oder die Shedai die Ersten sein würden, die die New Boulder-Kolonie angriffen, und entschied, das nicht abzuwarten.
»Gelber Alarm«, sagte sie und gab in rascher Folge ihre nächsten Befehle. »McCormick, Schilde hoch! Nilakanta in einen höheren Orbit gehen und unsere Feuerposition in Bezug auf beide Klingonenschiffe optimieren. Estrada, geben Sie der Lovell Bescheid, sie soll aus dem Orbit und damit aus der Waffenreichweite der Shedai verschwinden. Dann öffnen Sie mir einen Kanal mit der Priorität 1 zu Captain Desai auf der Sternbasis 47. Ich nehme das Gespräch in meinem Quartier entgegen.« Sie stand auf. »Steno, Sie haben die Brücke.«
Renner Desai fragte sich, warum so viele Sternflottenoffiziere immer wieder solche Probleme hatten, die grundlegendsten Gesetze der Föderation zu verstehen.
»Ethisch«, sagte sie zu Captain Katami, deren Bild ihren kleinen Bildschirm in Desais privatem Büro zierte. »Ich habe das ganz klar zu Kommodore Race gesagt, und ich bin sicher, dass er Ihnen das auch so weitergegeben hat. Die Kolonisten haben ihr Recht auf Unabhängigkeit in Anspruch genommen. Wir haben das zu respektieren. Wenn Sie unseren Rat zurückweisen, dann können wir Sie nicht zwingen, das doch zu tun.«
Ihre Antwort schien Katamis angespannten Gesichtsausdruck nur zu verstärken.
»Renner, wir haben 10 Minuten, bis das planetare Sicherheitssystem auf uns zu feuern beginnt. Wenn das passiert, dann werden die Kolonisten schon feststellen, dass da mehr auf dem Planeten ist als Sie und die Klingonen. Warum sagen wir Ihnen also nicht einfach die Wahrheit und holen Sie noch daraus, solange wir noch können?«
Das ist keine juristische Entscheidung, Ettisch. Das ist eine Entscheidung der Kommandoebene. Wenn Sie darüber diskutieren wollen, dann müssen Sie das mit dem Kommodore besprechen.
Die Verantwortung auf Race zu schieben, schien DeCyphers zu billig, aber in diesem Fall war es rechtlich wirklich notwendig. Eine Reihe von leise auf Farsi gemurmelten Flüchen entschlüpften Katamis Lippen.
»Wenn der Beschuss losgeht, werden diese Leute sterben.«
»Sie haben auf Mitgliedschaft in der Föderation verzichtet«, meinte Desai. »Ihre Pflicht ist es, ihre Besatzung und ihr Schiff zu beschützen, nicht die Kolonisten. Bis deren Regierung um ihre Hilfe bittet, müssen sie neutral bleiben, wenn die Klingonen sie angreifen.«
»Um die Klingonen mache ich mir keine Sorgen. Diese Leute haben keine Ahnung, was sie erwartet, Renner. Bitte.« Da muss es doch irgendeine Gesetzeslücke geben, irgendeinen Vorwand, den wir benutzen können, um sie da rauszuholen.
Desai schüttelte traurig den Kopf und meinte,
»Nein, ich habe das schon ein Dutzendmal überprüft und Ettisch...«
Sie wartete, bis der Captain über den Subraumkanal wieder zu ihr hinsah.
»Wenn Sie, Captain Okagawa oder irgendeiner Ihrer Besatzung, auch nur eine einzige Person gegen Ihren Willen von diesem Planeten holen...« dann werde ich alle, die damit zu tun haben, wegen Entführung und Ungehorsam vor ein Militärgericht bringen. Ist das klar?«
Katamis Miene erstarrte in kalter Verachtung.
»Ja, Captain. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe noch 8 Minuten Zeit, Kommodore Race davon zu überzeugen, den Kolonisten zu sagen, warum sie um ihr Leben rennen sollten. Katami, Ende.«
Der Bildschirm an der Wand von Desais Büro wurde dunkel. Die Jack-Offizierin verbarg das Gesicht in den Händen und atmete ein paar Mal tief durch, bevor sie in stiller Trauer um all die Leben versank, die sie und das Gesetz nicht hatten beschützen können. Sie vermutete, dass Katamis dringender Anruf jetzt gerade im Büro des Kommodore ankam. Alles, was Desai hoffen konnte, war, dass die Entscheidung, Tausende von Leben auf Gamma Tauri 4 zu opfern, ebenso schwer auf Rays Gewissen lasten würde, wie auf ihrem. Lieutenant Sascha Rodriguez gab die Daten in das Steuerpult ein.
»Wir bleiben auf der minimalen Sicherheitsdistanz, Captain.«
Daniel Okagawa bestätigte ihre Meldung mit einem halben Nicken.
»Planetenbild vergrößern«, sagte er.
Nachdem Waffenoffizierin Jessica Diamond das Bild von Gamma Tauri 4 vergrößert hatte, sah Okagawa zu seinem Wissenschaftsoffizier.
»Xef, irgendeine Veränderung in den Energiemessungen auf dem Planeten?«
»Immer noch ansteigen, Captain«, antwortete Xef. »18% höher als der auf Orion gemessene.«
Er blinzelte und fügte hinzu,
»Korrektur, 19%.
Die Erwartung auf das Grauenhafte hinterließ bei Okagawa einen bitteren Nachgeschmack.
»Mahmoud, irgendein Anzeichen dafür, dass die Kolonisten registriert haben, was vorgeht?«
Al-Khaled kontrollierte eine der 8 anliegenden Stationen und schüttelte den Kopf.
»Negativ, Sir. Alle Schiffe sind immer noch auf dem Boden.«
»Aber es gibt eine hohe Quantität an Funksignalen«,
unterbrach der Kommunikationsoffizier Psial. Er berührte mit seinen Fingern leicht den Feinberg an seinem Ohr.
»Meldungen von Erdbeben, spontane Waldbrände, elektrische Stürme.«
Seine roten Augen weiteten sich.
»Sir, ich fange hier gerade ähnliche Meldungen von der klingonischen Siedlung auf. Irgendetwas über...«
Er kniff die Augen konzentriert zusammen.
»Vielleicht übersetze ich das ja falsch, aber ich denke, sie werden von Wolken angegriffen.«
Okagawa sah zu Sarun, als ob sie imstande sei, Psials Bericht zu erklären. Doch sie hob nur die weißen Augenbrauen und ließ ihre Antennen leicht erzittern.
»Neuer Energiemesswert«, rief Xef aus. »Es wird ein Schuss abgegeben.«
Auf dem Hauptbildschirm schoss ein Energiestrahl vom Planeten ins All und zerblies den kleineren der klingonischen Kreuzer zu Staub.
»Bei Kehra und Finder«, keuchte Xef erschrocken. »Ihre Schilde liefen auf voller Stärke. Sie...«
stammelte er. Seine Stimme wurde von der Al-Khaletz übertönt.
»Noch mehr Schüsse vom Planeten, Sir. Die Endeavour und die Klingonen gehen auf Fluchtkurs.« »Captain«, meinte Psial, »ich fange hier verstümmelte Hilferufe aus der New Boulder-Kolonie auf, darunter auch einen offiziellen Mayday.«
Jeder sah hin zu Okagawa, dem vor Bedauern ganz schlecht war.
»Es ist zu spät«,
sagte er und sah die Endeavour und den klingonischen Kreuzer mit voller Impulskraft den Orbit verlassen. »Sie sind jetzt allein.«
Zwischen all dem Wind, dem Regen, dem Donner und dem immer schwerer werdenden Erdbeben, das die Fenster ihres wackeligen Amtssitzes zerschmettert hatte, konnte Jean Venuessa sich selbst kaum schreien hören. »Was meinen Sie damit? Die Endeavour ist weg!«
Sie stolperte und taumelte über den regennassen und mit Pfützen bedeckten Boden hin zu ihrem Stabschef Rick Panganiban. Der bebrillte junge Filipino umklammerte eine Ecke seines Schreibtisches, während er in der anderen 2 Kommunikatoren festzuhalten versuchte.
»Warten Sie!«
schrie er in einen. Den anderen ließ er fallen, als ein Tisch über den sich aufbäumenden Boden rutschte und ihn auf die Knie warf. Venuessa packte Panganiban und zog ihn wieder auf die Beine. Sie musste sich an ihm festhalten, so heftig wackelte jetzt der Boden. Sie beugte sich herunter und schnappte sich den fallen gelassenen Kommunikator, während Panganiban auf das panische Quaken der Stimme aus dem anderen hörte. Er bedeckte das Mikrofon des Geräts und wiederholte seine Botschaft. »Sie haben den Orbit vor 60 Sekunden verlassen! Sie sagten, Sie stünden unter Beschuss!« »Von den Klingonen? Nein!« brüllte Panganiban über den Lärm hinweg. »Vom Planeten!« Das war's also, das Diego unter Verschluss halten wollte, erkannte sie. Die Sternflotte sucht nach irgendeiner Art Superwaffe, und wir sitzen mittendrin. »Stellen Sie eine Verbindung mit Vanguard her!« verlangte sie mit wachsender Wut. »Ich will Kommodore Ray sprechen! Sofort!« »Wir haben keine Zeit, Frau Präsidentin!« protestierte Panganiban. »Die Transporter werden gerade aufgeladen! Wir müssen evakuieren!« Das Gewitter, das durch die Fenster von Venuessas Büro zu sehen war, hämmerte jetzt mit aller Gewalt auf die Kolonie ein. Feuerwolken beantworteten jeden Blitzeinschlag. Feuersäulen entstanden im Chaos des strömenden Regens und heulenden Windes. Die Straßen waren voller fliehender und übereinander stolpernder Kolonisten auf der Suche nach einem Transport, der sie von hier wegbrachte. Panik machte sich breit, denn jeder wusste, dass es zu viele Menschen und zu wenig Schiffe gab. Panganiban griff nach Venuessas Arm und versuchte vergeblich, sie vom Fenster wegzuziehen. »Frau Präsidentin, bitte! Wir müssen...« Er saß zur selben Zeit wie sie. Massive, schimmernde Tentakel von dunkler Energie ragten aus dem Sturm heraus und fingen die ersten startenden Raumschiffe ab. In Sekunden wickelten sich die tiefvioletten Tentakel um die drei Schiffe herum und begannen, sich zusammenzuziehen. Blitze zuckten und Donner grollte. Dann brachen alle drei Schiffe in der Mitte auseinander und ein Durcheinander von Leichen und Metallteilen prallte auf den Boden. Weitere Schlangen zuckten aus den blauschwarzen Wolken und hämmerten auf die anderen Schiffe ein, die immer noch auf der Oberfläche standen. Riesige, glutrote Feuerpilze blühten entlang der Stadtgrenze New Baldur's auf. Tausende von Menschen, die in Richtung der Transporter gelaufen waren, drehten sich um und flohen in die entgegengesetzte Richtung und waren sich dabei nicht bewusst, dass sie so nur im Zentrum New Baldur's zusammengetrieben wurden. Venuessa sah mit Schrecken von ihrem Aussichtspunkt im zweiten Stock zu, wie die Verfolger den Kolonisten immer näher kamen. Obsidianfarbene Riesen, die vage menschliche Form besaßen, bewegten sich wirbelnd wie Derwische und radierten dabei Stein und Metall ebenso wie Fleisch und Blut einfach aus. Ihre schlangengleichen Arme endeten in gefährlich aussehenden, konisch geformten Spitzen und stießen damit kräftig genug zu, um die Körper der Leute zu zermalmen und nur die Glieder zurückzulassen. Mit jedem Schlag flogen Leichen von den Titanen weg und die Stadtmauern zerfielen unter ihrem unaufhaltsamen Vordringen zu Staub. Es waren Hunderte. Sie kamen aus allen Richtungen, zerlegten die Kolonie in Schutt und Asche und töteten die Menschen mit gnadenloser Präzision. Blut floss in Strömen durch die Straßen. Das Donnern des Sturms verschlang die Schreie der Sterbenden. Venuessa packte Panganiban am Kragen und zog sein Gesicht an ihres.
»Wir sitzen in der Falle. Gehen Sie und holen Sie mir Rays ans Funkgerät, jetzt!«
Rays Augen brannten vor Müdigkeit. Meldungen kamen an jeder Station der Ops von Sternbasis 47 herein. Sogar mit dem gesamten Seniorpersonal und allen Wachhabenden, die sie mitten in der Gammaschicht zusammengetrommelt hatten, schien es so, als gäbe es nicht genug Leute, um alles zu bewältigen. Er war in der Mitte des Ganzen, über die Narbe auf dem Aufsichtsdeck gekauert. Mit ihm an der achteckigen Konsole versammelt waren T'Pryn, Jetenian, Cooper und Lieutenant Isaiah Faber, der Chefingenieur der Station. »Die Endeavour meldet mittleren Schaden«, sagte Faber gerade. »Versagen der Schilde, Energieverlust in den Warp-Antrieben.« Rays Gedanken bewegten sich schnell. »Was ist mit den Klingonen? Wurden sie getroffen?« Cooper rief sich eine taktische Darstellung auf den zentralen Bildschirm der Narbe. »Ein Schiff wurde nach der ersten Salve völlig zerstört.« Das andere hat scheinbar ähnliche Schäden wie die Endeavour. Wie üblich konzentrierte sich Jetenian auf den größeren Zusammenhang. Gehen die Klingonen gegen die Endeavour vor? Nein, meinte Cooper. Sie ziehen sich zurück. Der erste Offizier erweiterte den Bildausschnitt. Die Endeavour zieht sich zurück, um zu Lovell aufzuschließen. T'Pryn studierte den Lagerbericht und die taktische Darstellung mit typisch vulkanischer Reserviertheit. Kommodore, basierend auf der Art und Weise des Angriffs und dem gemessenen größeren Energielevel scheint es, als hätte unser Gegner weit schwerere Geschütze aufgefahren als auf Orylan. Ray sah zu ihr hin und traf auf ihren eisigen Blick. Ein entschiedener Gegenschlag, schnell durchgeführt,
könnte unseren Gegner empfindlich treffen.
»Was meine geschätzte Kollegin vergisst zu erwähnen«, warf Jetanyan ein, »ist, dass jeder Gegenschlag, den wir unternehmen, zuerst und am heftigsten die Kolonisten von New Boulder treffen würde.«
»Ich habe dieses Detail nicht erwähnt, weil es irrelevant ist«, sagte T'Pren. »Unsere oberste Priorität ist und bleibt Kommodore«, rief Lieutenant Commander Dohan vom Hauptdeck der Ops. »Notrufsignal aus dem Präsidentenbüro von New Boulder!« Race stürzte von der Konsole zum Geländer der Plattform. »Auf den Schirm!« Ein von Statik gestörtes, albtraumhaftes Bild erschien. Es nahm ungefähr 60 Grad des rund um die Ops laufenden Videoschirms ein. Das Bild zitterte, Farben gingen ineinander über. Feuer und Blitze färbten Teile des Bildes alle paar Sekunden weiß. Im Hintergrund war ein Fanal von Blut und Leichen zu sehen. Riesen so schwarz wie Teer rissen Schneisen in die Reihen der Zivilisten und zertrümmerten die niedrigen Gebäude. Sturmwolken bildeten immer wieder sich windende Schlieren von indigofarbener Energie aus und schnappten sich selbst die kleineren Schiffe aus der Luft und zerschmetterten sie zu funkensprühenden, brennenden Hüllen. Der Ton war kratzig und unterbrochen, aber klar genug, so dass Race jeden einzelnen schrecklichen Schrei hören konnte. Aber alles, was er sehen konnte, war Jean, die Frau, die er einst geliebt hatte, die Frau, die ein Teil von ihm immer noch liebte, trotz allem, was sie ihm angetan hatte. Ihr Gesicht war gegen den Videotransmitter gepresst.
»Verflucht seist du, Diego!« schrie sie. »Warum hast du uns nicht die Wahrheit gesagt?«
Schrecken und Wut vereinten sich in den Tränen und der Bitternis in ihrer Stimme.
»Warum hast du mir nichts gesagt?«
Überwältigt von Schuld und Grauen stand Race da und wusste sich nicht zu verteidigen. Das Leben der Kolonisten zu riskieren, war immer irgendwie abstrakt geblieben, aber sie in Echtzeit sterben zu sehen, diese Realität erschütterte ihn bis auf den Grund. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er suchte vergeblich nach Worten, doch alles, was ihm einfiel, war ihr Name, und selbst der blieb ihm im Hals stecken, als Tränen in seine Augen schossen.
»Jean!«
Sie schrie auf. Ein furchtbarer Schatten riss ihren Körper in zwei und löschte sie dann in einem Wirbelwind aus Schlägen aus. Schwache, wortlose Geräusche entrangen sich Rays Kehle. Seine Knie wurden weich. Er fiel am Geländer in sich zusammen, nicht willens und nicht in der Lage, sich zu halten. Sein Fall wurde rechts von Jetanyans schuppiger Klaue und links von T'Prins blasser Hand aufgefangen. Sie zogen ihn vom Geländer fort und drehten ihn vom Schirm weg. Er fühlte sich, als ersticke er. Er konnte sich nicht dazu bringen, zu atmen. Die verzweifelten, erstickten Geräusche seiner Trauer schienen in der plötzlichen, tiefen Stille der Ops wiederzuhallen. Seine Beine hatten keine Kraft mehr. Nur die Unterstützung seiner Freunde hielt ihn gerade eben aufrecht, so dass er seine Hände auf die Narbe legen und sich abstützen konnte. Das Signal von Gamma Tauri 4 verschwand. Der große Schirm hinter Race wurde leer und dunkelgrau. Lange Sekunden von herzzerreißender Leere drückten ihn nieder. Er wischte sich mit den Handflächen die Tränen aus seinen Augen und von den Wangen. Seine Hände, die sonst immer so warm waren, waren jetzt eiskalt. Ein Atemzug folgte dem anderen. Die Umwelt erschien wieder. Er wusste, was zu tun war. Er räusperte sich und wandte sich an seinen ersten Offizier.
»Coop«, sagte er mit fester Stimme. »Holen Sie mir Captain Katami auf den Schirm.«
»Aye, aye, Sir«,
erwiderte Cooper. Er führte den Befehl aus, der mit schnellem Wispern über das Deck delegiert wurde. Ein paar Sekunden später, als Captain Katami auf dem weiten Bildschirm erschien, hatte Race seine Maske ruhiger Entschlossenheit wiedergefunden.
»Captain, ist Ihr Schiff immer noch feuerbereit?«
»Ja, Kommodore«,
meinte Katami mit einem neugierigen Unterton in der Stimme. Jeder um Race herum war still, als er fortfuhr.
»Dann sind das hier Ihre neuen Befehle. Ich will, dass die Endeavour und die Lovell sich bis auf maximale Reichweite der Photonentorpedos von Gamma Tauri 4 zurückziehen. Von dort aus werden Sie unverzüglich die allgemeine Order 24 gegen den Planeten durchführen. Haben wir uns verstanden?«
Katami sah fassungslos aus.
»Allgemeine Order 24, Sir?«
»Sie haben mich verstanden, Captain«, sagte Race. »Schmelzen Sie ihn ein!«
Es waren einige Minuten vergangen, seit man irgendwelche ausgehenden Transmissionen von Gamma Tauri 4 entdeckt hatte. Etesh Katami wusste, dass es wahrscheinlich deshalb so war,
weil alle Kolonisten, die Klingonen eingeschlossen, tot waren. Und während sie über den Befehl des Kommodores, die allgemeine Order 24 auszuführen, nachgrübelte, spürte sie dennoch Trauer angesichts der unzähligen einheimischen Lebensformen, die diese Welt bevölkerten. Pflanzen, Bakterien, Insekten, komplexere Land- und Meereslebewesen. Teile des Sternflottenkredos klangen durch ihre Gedanken, um neue Welten zu erforschen. Neues Leben. In einigen Momenten würde sie es auslöschen. Das ist nicht richtig, protestierte ihr Gewissen. Das ist eine Sünde gegen Allah, ein Verbrechen gegen die Wissenschaft. Sie biss die Zähne zusammen und erinnerte sich selbst daran, dass Commodore Race diesen Befehl sicher nicht ohne guten Grund gegeben hatte. Sie stellte sich vor, wie diese düsteren Killermaschinen über die New Boulder Kolonie hinweggefegt waren und stellte sich vor, dass diese Kreaturen ihren Weg nach Deneva finden und dort ihren Mann und ihre Tochter töteten. Das Bild machte es leichter, Commodore Race Befehl Folge zu leisten. Lieutenant Estrada drehte sich von der Kommunikationskonsole zu ihr um.
Captain Okagawa bestätigt, dass die Lovell bereit ist, auf ihren Befehl hin zu feuern, Captain.
Mr. Klisiewicz, meinte Katami, wo sind die Klingonen? Der wissenschaftliche Offizier prüfte die Sensoranzeigen und meldete schnell. Sie halten die Position auf der anderen Seite des Planeten, uns gegenüber. Katami sah zu Estrada. Grußfrequenzen. Obwohl die Befehle des Kommodore nichts darüber gesagt hatte, die Klingonen vor dem bevorstehenden Bombardement zu warnen, entschied Katami sich dafür. Es war sicher angebracht, den Klingonen mitzuteilen, dass nicht sie das Ziel der kommenden Torpedosalven waren. Es ist schlimm genug, dass ich einen ganzen Planeten bis auf seinen Mantel zerstören muss. Ich werde nicht auch noch einen interstellaren Zwischenfall provozieren.
»Ich habe den klingonischen Kommandanten«, meldete Estrada.
»Auf den Schirm«, antwortete Katami. Das Bild eines graubärtigen, graumähnigen Klingonenkriegers mit geriffelter Stirn starrte sie an.
»Hier ist Captain Gerzhok, kommandierender Offizier des klingonischen Schlachtkreuzers Hokal«, schnarrte er. »Identifizieren Sie sich!«
»Captain Etish Katami, ich kommandiere das Föderationsraumschiff Endeavour«, antwortete sie. »Uns wurde befohlen, ein sofortiges Photonentorpedo-Bombardement auf Gamma Tauri 4 zu beginnen. Dieser Angriff wird andauern, bis jede Lebensform auf diesem Planeten ausgelöscht ist. Wir werden Ihr Schiff nicht angreifen. Verstehen Sie das?«
Gerzhok konferierte kurz mit jemandem, der nicht im Bild war.
»Verstanden, Endeavour. Wir werden ihn assistieren, indem wir die andere Hemisphäre des Planeten beschießen. Hokal Ende!«
Der Schirm zeigte wieder bewegungslose Sterne. »Die Klingonen richten ihre Waffen aus, Captain«, meinte Klisiewicz. »Sie zielen auf die Planetenoberfläche. Dann ist es soweit«, sagte Katami. Sie stand auf. Die Besatzung stand ebenfalls auf, alle gleichzeitig, und nahm neben den Stationen Haltung an.
»Mr. Thorsen«,
sagte sie und sah zum Sicherheitschef und dem Senior-Waffenoffizier. 10 volle Salven auf meinen Befehl!« Katami drehte sich wieder zum Hauptschirm um und nahm sich zusammen. Gamma Tauri 4 war nur ein Fleck auf dem Schirm und sie wollte, dass es so blieb, bis alles vorbei war. Sie hatte kein Bedürfnis danach, diese Gräueltat aus der Nähe zu betrachten. Sie verweigerte sich selbst den Luxus von Tränen und gab den Befehl.
»Feuer!«
Ein Aufheulen begleitete jeden der mehrköpfigen Torpedos, der die Endeavour verließ. Die leuchtend blauen Streifen glichen den Sprengladungen, die die Lovell zur gleichen Zeit abfeuerte. Wie saphirfarbene Funken glühten sie für ein paar Sekunden in der Dunkelheit des Alls auf, bis sie außer Sichtweite aber immer noch auf dem Kurs nach Gamma Tauri 4 waren. Millionen Kilometer weiter weg zeigte nur ein kurzes Flackern, wie die Antimaterieverwüstung den Planeten in eine leblose Kugel geschmolzener Felsen und radioaktivem Glas verwandelte. Um Katami herum ließ ihre Crew die Köpfe in Scham und Trauer hängen. Sie hielt den Kopf oben und ihren Blick auf dem Schirm. »Du bist der Captain. Du hast den Befehl gegeben. Du darfst nicht wegsehen. Du musst es dir ansehen und dich daran erinnern.«